Wir feiern heute am Karfreitag auch das Abendmahl, wie es auch in unserem Programm drin steht. Wenn jemand genau in der Bibel drin liest oder sich überlegt, würde er sagen, ja halt mal, Abendmahl, Karfreitag, das geht doch nicht. Das müsste doch eigentlich am Donnerstag sein. Und das stimmt auch. Christus hat das Abendmahl am Donnerstag gefeiert mit seinen Jüngern. Aber das Abendmahl ist richtig eng verbunden, verknüpft mit dem Karfreitag, mit dem ganzen Ostergeschehen. Es ist so, dass wir es nicht herauslösen können. Und das Abendmahl erinnert an alles, was am Karfreitag geschehen ist. Es ist so wie eine Vorbereitung, eine Erinnerung ans ganze Karfreitag-Geschehen. Was ist also eigentlich überliefert vom Abendmahl? Das ist ganz spannend, da können wir auf den Paulus schauen, was er so berichtet hat, weil ihm wurde es auch, das Geschehen vom Abendmahl, überliefert. Er hat es im 1. Korintherbrief drin aufgeführt, in Kapitel 11, die Verse 23 bis 34. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Paulus berichtet da von dem Abschiedsmahl, von dem Abendmahl, was Jesus Christus mit den Jüngern gefeiert hat. Und wir wissen auch, Jesus hat da wirklich von den Jüngern Abschied genommen. Er hat Abschied genommen von seiner alten Situation, weil er wusste, jetzt ist seine Zeit da. Jetzt wird er sterben und dann später zum Vater gehen. Und so ein Abschied, ein allgemeiner Abschied, der ist meistens nicht leicht. Er hat meistens etwas Schweres daran. Denn es kann sein, dass man Abschied nehmen muss von liebgewordenen Traditionen, von liebgewordenen Verhaltensweisen, wo man denkt, ja, das ist mir lieb und teuer und jetzt ändert sich was. Es kann sein, dass man Abschied nehmen muss von einem alten Lebensabschnitt. Das kann sein, dass es manchmal einfacher fällt und manchmal schwerer. Kommt halt auf den Lebensabschnitt darauf an, wo man darin war. Aber es kann auch sein, dass man Abschied nehmen muss von liebgehabten Personen. Wo man weiß, die wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen. Das ist auch das, was meistens wehtut, wenn man für Personen Abschied nehmen muss. Weil sie halt eben nicht mehr so nah da sind, sondern weiter weg. Dass sie nicht mehr so verfügbar sind. Dass man einfach sagen kann, so, ich gehe jetzt heute mal vorbeischauen, ich schaue mal rein. Das ist dann schwerer. Wenn man dann auch weiß, man wird sie lange Zeit nicht mehr sehen. Zumindest von Angesicht zu Angesicht, persönlich. Oder es kann dann noch schwerer sein, dass man sogar weiß, die Person, die man so gern hat, man wird sie nie mehr sehen. als sie vielleicht stirbt, verstorben ist. Bei so einem endgültigen Abschied kommt dann oft die Frage auf, ja, und wie sieht jetzt das bei mir aus? Habe ich alles geregelt? Es zu feiern und das Mahl zu essen. Aber nicht einfach nur noch einmal ein Fest zu feiern, dass alle fröhlich sind, sondern wollte mit ihnen das noch einmal erleben und ihnen auch die Bedeutung erklären, was dieses Mahl denn hat. Denn Jesus, er wusste, er würde sterben für uns alle, weil er unsere Schuld bezahlen wird. Und so musste er Abschied nehmen. Und die Jünger? Wussten sie etwas oder ahnten sie etwas von diesem Abschied? Nein, sie wussten eigentlich nichts. Sie hatten vielleicht eine Ahnung oder vielleicht manchmal so einen Hintergedanke, aber den haben sie wahrscheinlich immer wieder schnell weggeschoben. Auch der Johannes berichtet in seinem Evangelium drin, in Johannes 12, 16, dass die Jünger es nicht wussten. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Die Jünger haben es als erst später verstanden. Und das, obwohl der Herr bei ihnen gewesen ist, obwohl er viele Sachen immer wieder erklärt hat, Andeutungen gemacht hat, versucht hat, ihnen aufzuzeigen, ich werde nicht immer bei euch sein. Ich werde für euch sterben. Er wird in den Himmel gehen. Und trotzdem waren die Jünger rasch überrascht, als dann Jesus dann am Kreuz hing und gestorben ist. Christus hingegen, er hat erkannt, seine Zeit ist gekommen. Er wird gehen müssen. Er wird sterben. Aber er hat sich nicht zum Sterben gedrängt und gesagt, jo, jetzt endlich die Zeit da, jetzt kann ich alles hinter mir lassen. Sondern er hat auch damit gerungen. Er hat durchlitten. Im Garten Gethsemane, da hat er wirklich leiden müssen. Aber trotzdem, trotz diesem Leid, war er bereit zu gehen. Zu leiden, ans Kreuz zu gehen. Er war bereit, den Willen des Vaters zu tun. Aus Liebe zum Vater und zu uns. So hat es auch Johannes in seinem Evangelium im 13. Kapitel beschrieben. In den Versen 1 bis 8. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren. So liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, dem Sohn Simons, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und er sprach zu ihm, »Herr, solltest du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren.« Da sprach Petrus zu ihm, »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir.« Aus Liebe und in Liebe gibt sich Jesus uns. Das war das, was der Johannes berichtet hat, aber auch der Paulus berichtet hat. Dass Jesus Christus uns von ganzem Herzen liebt. Und dass so sehr uns liebt, dass er sogar bereit ist, sein Leben für uns zu geben. mit seinem Leben die Trennung von Gott, welche durch unsere Schuld entstanden ist, dass wir eben nicht die ganze Zeit bei Gott sind, dass er diese Trennung, diese Schuld auf sich genommen hat. Damit wir wieder zu Gott kommen können, damit wir wieder bei Gott sein können. Und so wurde Christus das neue und ewige Opferlamm, welcher hat eben mit seinem Blut den neuen Bund besiegelt hat. Der neue Bund zwischen Gott und uns. In Jesus. Und so dürfen wir Anteil haben am Sterben, wie Auferstehen von Jesus Christus. Denn er, Jesus, ist der Erste. Und wir dürfen durch ihn, durch Jesus, seine Nachfolger sein. Ja, noch mehr, wir dürfen sogar Kinder von Gott sein. Denn das war der Auftrag von Jesus, dass er uns Verlorene suchen würde und zurückbringen zu Gott. Denn wir waren verloren für Gott. Und die sollte er halt eben suchen und uns retten aus der Schuld und Sünde. Das hat Christus für uns getan. Er hat uns gedient, damit wir rein werden können. Denn das konnten wir selber nicht, das können wir selber nicht. Wir haben dazu nicht die Möglichkeiten, die Kraft, uns selber zu reinigen, uns von der Schuld zu befreien. Das konnte nur Christus tun. Und so hat er mit seinem Tod am Kreuz uns gereinigt, uns die Sünde von uns genommen. Und wir müssen uns eigentlich nur von ihm reinigen lassen. Denn das bietet uns Christus an, dass er die Sünde ans Kreuz nimmt. Er bietet uns an die Sündenvergebung, die Gnade von Gott. Und um dieses Angebot machen zu können, musste halt eben Jesus Christus ans Kreuz gehen und da sterben, um uns zu befreien und zu reinigen, damit wir nicht mehr schmutzig sind. Dieses große Geschenk dürfen wir annehmen in dankbarer Demut. Dankbar, denn dieses Geschenk von Gott, das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht etwas, was man sagen könnte, ja gut, also das habe ich erwartet. Denn es ist so groß und unverdient, dass wir nur immer wieder staunen können, was Gott uns da gibt, was uns da schenkt, aus der Liebe heraus. Und das Einzige, was wir tun können, ist dieses Geschenk annehmen. Dieses Geschenk der Gnade und Vergebung und es wertschätzen, dankbar sein. Denn wenn wir uns selber prüfen, merken wir, eigentlich haben wir es nicht verdient. Darum halt eben Demut, eine dankbare Demut oder eine demütige Dankbarkeit. Wichtig ist, dass wir uns prüfen. Und deswegen schreibt Paulus davon, prüft euch. Jeder soll sich selber prüfen. Und das haben auch die Apostel getan. Beim Abendmahl sogar. Als Jesus ihnen die Hinweise gegeben hat, damit sie das Verständnis von Abendmahl richtig verstehen können, erleben können, dass sie es dann im Nachhinein sagen können, das hat Jesus damit gemeint, als er mit uns das Abendmahl gefeiert hat. Und dann im Anschluss sagt er in Johannes 13, 21 bis 22, als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Die Jünger hat diese Aussage betroffen gemacht, denn sie haben sich selber geprüft. Sie haben auf ihre Gottesferne geschaut und festgestellt, wie oft sie selber verfehlt haben und immer wieder verfehlen würden. Sie haben sich Erinnerung gerufen, wie oft sie gezweifelt haben und wie oft sie doch nicht geglaubt haben und bemerkt, also, sie können nicht ausschließen, dass sie nicht doch gemeint sind, dass sie nicht doch gegen Christus handeln würden, dass sie nicht doch der Verräter sind. Das fragten sie sich. Sie haben sich diesen Fragen gestellt und sind dann zum Schluss gekommen, doch, Ich könnte gemeint sein. Ich, der so oft gezweifelt habe. Zum Beispiel, als Jesus Christus gesagt hat, so, gebt diesen vielen Menschen zu essen. Und sie gedacht haben, nee, das geht ja nicht, wir haben ja nur ein paar Fische und ein paar Brote, das klappt doch nicht. Sie, die auch nicht so oft geglaubt haben, dann, wenn Jesus eine Heilung vollbracht hat oder ein Wunder vollbracht hat, zum Beispiel den Lazarus vor den Toten erweckt haben, weil sie gesagt haben, nee, das Grab öffnen brauchen wir jetzt nicht zu öffnen, der ist tot, der stinkt schon. Und so sind die Jünger zum Schluss gekommen, also, ich bin nicht gut. Ich habe das Potenzial, ein möglicher Verräter zu sein. Ich habe es in mir drin. Ich liebe zwar Jesus, und doch tue ich Dinge, die nicht gut sind. Ich sage Dinge, welche ich später bereue. Ich denke Dinge, wofür ich mich später schäme. Also, doch. Es wäre möglich, dass ich ein Verräter sein könnte. Wie sieht es mit uns aus? Könnten wir die Verräter sein? Verraten wir nicht immer wieder mal Jesus im Alltag drin, dass wir sein Vertrauen missbrauchen? Machen wir nicht auch Dinge, die schlussendlich gottlos sind? Sagen wir nicht Dinge, die herzlos sind und die auch andere verletzen können, wo wir sagen müssten, also besser wäre, ich hätte da geschwiegen. Denken wir nicht an Sachen, wofür wir uns selber später schämen. Und das, obwohl es niemand anders weiß, sondern nur wir selber. Aber trotzdem ist diese Scham da, dass ich das überhaupt gedacht habe. Und da kann jetzt noch vieles uns in Gedanken kommen. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur daran denken, sondern dass wir es gleich Jesus Christus im Gebet nennen. Ihn um Vergebung bitten. Es mit ihm bereinigen. Es quasi all diese Sachen ihm ans Kreuz legen. Ihm ans Kreuz übergeben. Und dafür nehmen wir uns jetzt gleich Zeit, um zu prüfen, uns selber, jeder Einzelne, zu schauen, was Gott uns aufs Herzen legt, Dinge vielleicht zu erkennen und sie dann im Gebet gleich dem Herrn Jesus zu nennen. Herr Jesus Christus, du siehst in unsere Herzen hinein. Du weißt um unsere Fehler, um die Sachen, die uns bedrücken, die uns belasten. Du hörst unsere Bitten, du hörst unser Flehen. Und so bitten wir dich aus ganzem Herzen. Bitte, vergib uns unsere Fehler, vergib uns unsere Schuld. Amen. Jesus Christus ist der die Schuld vergeben kann. Denn er hat sie genommen, zu sich ans Kreuz. Er hat dafür gelitten und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Er hat uns von der Schuld und Fehlerlast befreit. Und er allein kann es uns auch immer wieder nehmen und uns zusprechen. Er spricht es uns auch immer wieder zu. Ich nehme dir deine Fehler. Ich nehme dir deine Last. Es ist weg. Trotzdem tut es uns manchmal gut, es manchmal auch zu hören und nicht einfach nur zu wissen. Zu hören, dass unsere Fehler vergeben sind. Und so spreche ich euch im Auftrag von dem Herrn Jesus Christus zu. Alle eure Fehler, die ihr ihm im Gebet genannt habt, alles, was euch in den Sinn gekommen ist, ist beim Herrn. Es ist vergeben. Nichts ist euch mehr behalten. Der Herr nimmt es zu sich ans Kreuz und hat dafür bezahlt. Auch uns gilt das Aufbrechen, das Hinausgehen, das Verkünden von dem, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Dass wir frei sind von der Schuld, von der Fehlerlast. Ja, noch mehr, wir dürfen sogar in Verbindung mit Ostern sagen, der Herr ist nicht nur für uns gestorben, sondern er lebt. Er ist da für uns. Er ist im Himmel und schaut zu uns. Und so können wir Gott nur danken und ihn loben, dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Das finde ich auch das Schöne bei diesen Versen. Sie haben Gott Lobgesang gegeben. Sie haben ihm gedankt, Gott. Sie haben ihm gelobt, bevor sie dann hinausgegangen sind. Das ist ein schöner Abschluss von diesem Abendmahlsgeschichte. Und so wollen wir auch diesen Gottesdienst jetzt abschließen. Aber bevor wir unter dem Segen hinausgehen, singen wir jetzt zuerst noch ein Lied. Und zwar das Lied, Er ist mein Erlöser.